Die gute Nachricht für 2019, es geht ethisch bergauf. Das sollen wir zumindest glauben. Und nicht nur, was das Jahr 2019 betrifft. Insgesamt leben wir in einer Zeit, und nicht nur unsere Generation, sondern schon manche Generation vor uns, in einer Zeit des sogenannten Fortschrittsoptimismus. Also die Idee, es wird immer alles besser und in der Zukunft lösen wir die Probleme der Menschheit. Letztlich, wir Menschen, wir schaffen die Probleme, Klammer auf, die wir eigentlich selber geschaffen haben, selber auch wieder aus der Welt. Durch Technik auf der einen Seite und jetzt vor allem Stichwort Digitalisierung lösen wir viele große, ernste Probleme der Menschheit. Das ist die Idee dahinter. Und auf der anderen Seite, es geht ethisch und moralisch bergauf. Also wir können ganz einfach sagen, liebe Kinder, die Menschen werden immer besser, immer anständiger, immer verantwortungsbewusster, immer liebevoller, immer korrekter, immer besser. Und wenn ihr mal Geschichtsunterricht habt, achtet mal mit darauf, wie werden die Menschen von früher dargestellt? Und wie werden wir heute dargestellt? Und ganz oft werdet ihr erleben, wenn ihr mal ganz genau darauf achtet, dass die Menschen von früher als rückständig dargestellt werden. Also die waren noch nicht so schlau wie wir und die waren auch noch nicht so nett zueinander. Die waren noch nicht so anständig wie wir heute. Aber dann ging es immer weiter bergauf. In diesem Sinn, ja, 2019 wird sicher viel, viel besser als 2018 oder 2017. Und wir haben eine unzählige Anzahl von Instanzen inzwischen auf Landesebene, auf Bundesebene, auf europäischer und internationaler Ebene, die dafür da ist, den Menschen und die Gesellschaft mehr zu optimieren. Wir haben Arbeitskreise und Räte und Versammlungen, die sich kümmern um Klimagerechtigkeit oder um Geschlechtergerechtigkeit, um Antirassismus und Antifundamentalismus und viele, viele andere Dinge. Ganz nach der Phrase, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Was dahinter steht, ist allerdings wirklich eine ernste Sache. Die einzelnen Ideen kann man durchaus beschmunzeln oder auch bedauern oder vielleicht auch etwas Gutes drin sehen. Die Idee dahinter ist durchaus gefährlich, weil sie uns den Blick für die Realität vernebelt. Nämlich die Idee, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von ethischem Fortschritt. Kurz gesagt, vor 100 Jahren wurden die Frauen noch unterjocht, auch bei uns, und vor 50 Jahren auch noch. Aber danke Feminismus, heute ist es schon viel besser, es ist noch viel zu tun. Stichwort MeToo und Co. Stichwort nicht angeglichene Gehälter. Stichwort zu wenig Kinderbetreuung, dass die Frauen ihre Karriere auch völlig ausleben können. Aber viel besser als damals, viel besser als damals. Heute sind wir besser ausgerichtet, bessere Menschen. Nicht alle denken so und nicht nur Christen denken anders und bewerten das Ganze anders, sondern auch viele Weltmenschen sehen das anders und gehen davon aus, dass wir eher einem Negativtrend folgen. Also es wird eher nicht besser, sondern eher schlechter, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie mit der Schöpfung umgehen und als Christen besonders der Blick darauf, wie fern sie Gott sind in ihrem Denken, in ihrer Bewertung, in ihren Perspektiven. Doch woran können wir das festmachen? Also woran können wir jetzt wirklich klären, geht es bergauf oder bergab mit der Menschheit in diesen Dingen? Wir neigen oft dazu, bestimmte Spitzen herauszunehmen. Wir neigen dazu, einzelne Attentate, einzelne Verbrechen, Kriegssituationen und Co. als Normalität für unsere Zeit in den Blick zu nehmen. Das heißt, dort gab es einen schlimmen Vorfall, einen Amokläufer zum Beispiel. Wir sagen, guck mal, es geht ethisch, moralisch immer weiter bergab. Guck mal, schon wieder so ein Amokläufer. Das ist allerdings schwierig. Warum? Weil wir zu allen Zeiten, auch biblisch ganz deutlich belegt, solche Spitzen finden. Zum einen, nach dem Sündenfall gehört es schlimmerweise zur Normalität, diese Spitzen von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Massakern, von schlimmen Verbrechen an einzelnen Menschen. Das gehört sozusagen zur ganzen Menschheitsgeschichte dazu. Du kannst jetzt nicht sagen, das gibt es erst heute. Wo wir gerade durch das Buch Josua gehen, sehen wir, wie viel Blut auch damals geflossen ist. Das ist kein guter Maßstab. Das, was wir letztlich in solchen Blättern lesen, und die sind austauschbar, das ist kein Bild-Zeitungs-Bashing, obwohl ich sie auch nicht empfehlen kann, aber wir könnten auch die Welt, die Frankfurter Allgemeine, die Zeit, die Taz oder irgendein anderes Blatt hier hochhalten. Wenn wir diese Blätter lesen und danach versuchen herauszufinden, in welche Richtung bewegt sich die Menschheit, wird uns nicht viel weitergeholfen. Warum? Die Bibel macht deutlich, die wirkliche Entwicklung passiert hauptsächlich hinter den Kulissen beziehungsweise hinter dem, was die meisten Menschen wahrnehmen. Also passiert dort, wo die meisten Menschen überhaupt gar nicht hingucken wollen und teilweise auch nicht können. Was sind zeitgenössische reale Beispiele für die Negativentwicklung, die die Bibel auch beschreibt? Denk, ein sehr starkes Beispiel dafür ist der Umgang mit dem Lebensrecht von den ganz Kleinen und den ganz Alten vor allem und den ganz Kranken. Nachdem Deutschland und Europa die Schrecken der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet hat, in vielen, vielen, vielen Etappen, ist es heute politischer Mainstream zu sagen, es ist gut und rechtens, wenn man ungebetene Menschen auslöscht. Das wird natürlich nicht mit solchen Vokabeln benannt, aber genau darum geht es. Auch die Nazis waren oft zurückhaltender, je nachdem, mit wem sie kommuniziert haben. Es gehört zu Menschenrechten und Frauenrechten und Fortschrittsrechten, Menschen, die sich nicht zu Wort melden können, entweder noch nicht oder nicht mehr, zu vernichten. Euthanasie. Ein Beispiel. Seitdem ich geboren bin, das ist ja kein historischer Maßstab, aber das konnte ich mir gut merken. Also 1982 bis 2012, 30 Jahre, geschätzte 1 Milliarde Abtreibungen in der Welt. 1 Milliarde Menschen, die in 30 Jahren ausgelöscht wurden. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie niemand mehr wirklich zu Gesicht bekommen hat als Menschen. Inzwischen haben wir in europäischen Nachbarländern ein Recht auf Sterbehilfe für Kinder. Also Kinder nach der Geburt, die umgebracht werden dürfen, mit dem Ziel, sie zu erlösen. Erlösen in einen Tod hinein. Absichtlich. Und die Sterbehilfe für Erwachsene, sogenannte Sterbehilfe für Erwachsene in vielen Nachbarländern, wo es darum geht, dass Menschen, die des Lebens müde sind, durch die Not, in der sie sind, durch eine Krankheit, durch eine Behinderung, durch Selbstmord, der zu entgehen. Und der Druck ist inzwischen so groß, dass zum Beispiel in den Niederlanden manche ältere, kranke Menschen umziehen nach Deutschland, weil sie Angst haben, dass ihre Angehörigen, wenn sie zum Beispiel dement werden, sie umbringen lassen. Das ist etwas, was kaum in den Medien thematisiert wird und zugleich nur ein Beispiel ist, woran wir sehen, so sehr die Zeit des Dritten Reiches, des Nationalsozialismus, der Nazi-Herrschaft verdammt werden, so sehr sind die Prinzipien und die Praxis dahinter mächtiger wahrscheinlich als zur damaligen Zeit, weil weltweit konsensfähig. Weltweit wird dies angeblich Recht durchgesetzt und in Ländern, wo es noch verboten ist, Kinder, Kranke, Behinderte zu töten, wird es eingefordert und auf Druck der Vereinten Nationen auf Druck der Europäischen Union durchgesetzt. Das ist ein sehr krasses Beispiel, wo das Töten von Menschen als Gnade und Erlösung umgedeutet wird, wo gesagt wird, dieses Kind wird doch wahrscheinlich sowieso nicht geliebt werden in diesen Verhältnissen, in die es dann hineingeboren wird. Eltern, die wahrscheinlich unfähig sind, sich um die Kinder zu kümmern. Und inzwischen diskutieren sogar sogenannte Ethiker und Mediziner darüber, ob das Tötungsrecht an Kindern auch nach der Geburt noch gelten sollte. Und die Jugendorganisation, einer der beiden großen Volksparteien in Deutschland, fordert ein Tötungsrecht der Kinder bis zur Geburt, und Einzelne rufen sogar danach, dass das erweitert wird für die Zeit nach der Geburt. Und keine Antifaschisten, die dagegen auf die Straße gehen, kein Aufschrei, keine Fernsehreportagen, kein großer Bericht auf Arte, auf ZDF, auf Deutschlandfunk, ganz im Gegenteil, diejenigen, die als Lebensschützer darauf hinweisen und dagegen protestieren, werden als verrückte, gefährliche Fundamentalisten dargestellt. Nur ein Beispiel, etwas ausgeführt, für einen deutlichen Niedergang im ethisch-moralischen Bereich. Und das ist, wie ich eben schon sagte, auf der horizontalen Ebene zuerst. Also Mensch gegen Mensch. In unserem heutigen Predigttext, den wir gewählt haben zum Jahresauftakt, um die Predigt vom Dienstag sozusagen noch einmal fortzuführen mit einem anderen Blickwinkel, sagt Gott uns: Du sollst wissen, was in den letzten Tagen passiert. Du sollst das wissen. Und Gott verschont uns dort nicht mit höchst unangenehmen Informationen, die er hineinspricht in genau unsere Zeit. Genau unsere Zeit. Nicht ausschließlich das Jahr 2019. Nicht ausschließlich die letzten und die nächsten 10 Jahre, soweit wir das zumindest überblicken können. Aber grundsätzlich dieser Zeitraum, in dem wir uns befinden. Und ich lese jetzt unseren Predigttext aus 2 Timotheus 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Und dann Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Herr Jesus, bitte hilf uns jetzt durch diesen herausfordernden Text hindurch. Und bitte hilf uns zu einer realistischen Einschätzung von Gegenwart und der nächsten Zukunft, soweit es möglich ist für uns. Aber bitte hilf uns auch, dass wir es nicht nur richtig einordnen, sondern dass wir verstehen, was ist zu tun in diesen Zeiten. Schenk uns Weisheit für das kommende Jahr. Und die Jahre darauf. Herr, lass uns hier ein Zeugnis sein. Lass uns Salz und Licht sein. Gib uns Verstand und Mut. Und dass deine Ehre im Mittelpunkt unseres Handelns steht. Amen. Amen. Das, was wir gerade gehört haben, ist nicht unbedingt erbaulich. Das ist nicht unbedingt erfreulich. Und ich muss zugeben, das wäre natürlich viel schöner, wenn ich sagen könnte, das wird alles super in den nächsten Jahren. Wenn ich ehrlich sagen könnte, Gottes Wort sagt, es wird tatsächlich immer besser. Wir hatten jetzt ein paar Einbrüche, aber so wie nach der Sintflut, wo es so einen Cut gab, es geht sicher bergauf. Aber das sagt die Bibel an keiner Stelle. Das sagt sie nicht. Und trotzdem will uns Gottes Wort hier nicht gruseln. Es will uns nicht Angst machen. Es will auf keinen Fall, dass wir hierdurch gelähmt werden und sagen, ich verstecke mich am besten irgendwo vor der bösen Welt da draußen. Und hier habe ich es jetzt ja gerade nochmal gehört und gelesen, es wird noch viel übler. Also bunker ich mich weg. Also mache ich am besten gar nichts mehr. Das will Gott auf keinen Fall. Und das meint Gottes Wort hier auch nicht. Und so heißt unser erster Punkt dieser Predigt auch, erschrecke nicht vor dem Niedergang. Erschrecke nicht vor dem Niedergang. Denn ja, tatsächlich, was hier beschrieben wird, das ist ein Niedergang. Eine absolut negative Entwicklung. Aber Gott meint, erschrecke davor nicht. Betrachte es realistisch, aber lass dich dadurch nicht lähmen. Wir müssen jetzt einmal einige Dinge klären. Es heißt, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Wann sind diese letzten Tage? Der Zeitabschnitt der Endzeit, der sogenannten letzten Tage, ist das Zeitalter der Gemeinde. Das ist das Zeitalter der Gemeinde, das heißt diese Gnadenzeit. Also von Jesu Himmelfahrt bis Jesus wiederkommt. Die Zeit, in der wir leben. Seit ungefähr 2000 Jahren schon sind die letzten Tage. Also sind nicht nur einige Monate oder Jahre am Ende der Weltgeschichte, aber das ist der letzte Zeitabschnitt, der genau darauf zusteuert, dass Gott die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte zu einem Höhepunkt und zu einem Abschluss bringt. Es geht aufs Finale zu. Das sind die letzten Tage. Und wie gesagt, wir stecken mittendrin. Es ist klar, wir sind nicht am Anfang der letzten Tage. Wir wissen andersrum auch nicht, wie weit wir am Ende sind. Was kommt noch? Kommt noch was nach 2019? Kommt noch was nach 2029? Wir wissen es nicht. Aber auch da macht Gott klar, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. Um das Timing kümmert er sich. Die letzten Tage sind eindeutig jetzt. Und Paulus beginnt hiermit, das aber sollst du wissen. Und er schreibt es nicht nur dem Timotheus, dem natürlich zuerst, aber er schreibt es auch uns, sonst wäre es nicht in der Bibel. Er sagt, das sollst du wissen, all das, was jetzt kommt. Das ist wichtig zu wissen. Das ist ein Must-Have, also das musst du haben. So ist das gemeint. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so entscheidend? Ein ganz wichtiger Aspekt dessen ist, Gott möchte, dass wir darauf vorbereitet sind. Also nicht im Sinne von, wir können jetzt alles vorbereiten, aber dass wir davon nicht erschreckt werden, dass wir davon nicht überrascht werden. Dass wir uns nicht fragen, lässt Gott hier alles seinen Händen entgleiten oder was? Wenn wir unsere Zeit realistisch betrachten und die Vergangenheit, die auch gekennzeichnet ist von Gottlosigkeit, von Gewalt, von Lieblosigkeit und so weiter, ist auch die Vergangenheit gekennzeichnet. Aber wenn wir das vergleichen, dann es wird doch wirklich krasser. Es wird doch pervertierter. Hat Gott die Zügel noch in der Hand? Kann das Gottes Plan sein? Und Gott sagt ihm mit ja. Ja. Es ist nicht zu Gottes Freude, aber es ist Teil von Gottes Plan. Es ist hier kein Unglück passiert in dem Sinne, dass etwas an Gott vorbeigegangen ist, was er nicht aufgehalten hat oder nicht mitgekriegt hätte. Und deshalb wird uns hier gesagt, das sollst du wissen. Vergiss das nicht. So wie Jesus immer wieder über die Zukunft informiert und nicht unbedingt in Pastelltönen. Wenn es ums Finale geht, oh ja, dann auf jeden Fall. Und er macht auch ganz deutlich, dass wir durchgetragen werden, dass wir bewahrt werden, dass wir zugerüstet werden. Aber er sagt, wenn du die Realität erkennst, die um dich herum passiert, und du bist einer der Menschen, das sollst du als Christ sein, der in der Lage ist, zurückzutreten und nicht nur die Tagespolitik betrachtet. Jemand, der nicht glaubt, dass was in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Medien publiziert wird, das ist ein Abbild der Realität. Wer kapiert, dass Geschichte nicht nur diese Woche passiert und nächsten Monat und im Jahresrückblick 2019, sondern dass die Heils- und Weltgeschichte größer ist und dass die Entscheidung in Gesellschaft und Politik und natürlich in Gemeinde viel größere Auswirkungen hat als das, was wir vor der Nase haben. So sollen wir sein als Christen, dass wir die großen Zusammenhänge untersuchen und danach fragen. Was bedeutet das im großen Zusammenhang? Und da sagt Gott, das sollst du wissen, erschreck darüber nicht. Ich sage es dir schon im Voraus, ich sage es dir schon 2000 Jahre vorher, dass es sich so weiterentwickeln wird. Aber nicht um die Angst zu machen, sondern eher um dir die Angst zu nehmen. Dass du eben nicht in Panik verfällst, nicht in Depression verfällst. Ja, wir hätten kein Herz in der Brust und wir hätten keine Seele im Leib, wenn uns das egal wäre, was dort geschieht. Nochmal die Erinnerung, nur wenn wir auf das Beispiel aus der Einleitung gucken, das ist nur ein Thema. Wenn wir darüber nicht erschrecken und traurig werden, wie sagen, dann ist etwas kaputt gegangen in uns. Ja, wir sind traurig darüber, wir sind geschockt darüber, aber letztlich sagt Gott, du weißt, dass es so kommen wird und dass das auch noch nicht zum Ende kommt. Die schlimmen Zeiten, man könnte auch übersetzen, wütende Zeiten, das ist ganz spannend. Damit ist gemeint ein begrenzter Zeitraum. Also nicht eine unendlich lange Zeit, sondern begrenzter Zeitraum. Das meint der Begriff hier. Begrenzte Zustände, schlimm, auch groß, aber noch begrenzt. Angespielt wird hier auf Spitzenzeiten, wo das Böse besonders mächtig ist. Und wenn wir nur mal in die jüngste Vergangenheit der letzten 100-200 Jahre schauen, sehen wir, es gibt immer wieder so Spitzenzeiten des Bösen, wo das Böse ganz besonders triumphiert, wo die Gottlosigkeit besonders groß und mächtig wird, weltlich gesehen. Und dann sehen wir aber, wie solche Systeme, wie solche Parteien, solche Bewegungen und so weiter ihre Macht auch wieder verlieren. Und es kommen andere. Viele von uns haben noch den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt und sicher viele haben gejubelt und Gott darüber gedankt, dass diese irre menschliche Diktatur zusammengebrochen ist, trotz all ihrer Atomwaffen, ihrer Armeen und sonst was. Sie ist einfach pleite gegangen. Und wir sehen aber, wie direkt danach die neuen Ideologien groß geworden sind, mit denen wir es heute zu tun haben. Also das Böse hat Spitzenzeiten und dann gibt es im Moment zumindest noch auch wieder Abbrüche. Aber es ist klar, es wird deshalb nicht alles gut. Das ist die Zeit zum Luftholen. Aber insgesamt, und das hatten wir gerade eben, wenn wir etwas zurücktreten und die Geschichte betrachten, sehen wir keinen Aufwärtstrend in der Moral und der Ethik der Menschen oder des Menschen insgesamt, sondern eine Negativentwicklung. Der Unterschied zu der viel offeneren Gewalt der Vergangenheit ist, dass heute die Kosmetik perfektioniert ist. Das heißt, die PR-Abteilung, die Marketingabteilung, die Medienabteilung funktionieren einfach besser. Wenn wir es nur auf Gewalt beziehen, die Gewalt passiert weniger offen. Kriege werden heute eher mit Drohnen am Computer geführt, aber sie töten reale Menschen. Die beschriebenen 1 Milliarde Kinder, die hat kaum jemand zu Gesicht gekriegt. Die lagen nie auf einem Schlachtfeld, sondern sie wurden schön versteckt. Fassadenkultur auf moralischer Ebene. Und Gott sagt nochmal, du sollst es wissen, in dieser Zeit, in der du lebst, da kommen wütende, schlimme Zeiten und Zustände. Das wird so sein. Und dann beschreibt Gott, was den Menschen dieser Zeit ausmacht und was immer mächtiger wird in unserer Zeit. Und ihr Lieben, das ist in mehrfacher Hinsicht extrem wichtig für uns. Einmal aus dem genannten Grund, dass wir die Zeit richtig einordnen. Dass wir diese Entwicklung richtig einordnen und auch feststellen, es hat nicht etwas mit politischer Gesinnung zum Beispiel zu tun. Es hat nicht mit Geschlecht zu tun oder Nationalität, diese Einschätzung. Also es ist Quatsch, wenn wir sagen, das Böse kommt durch die Asylbewerber hierher. Das ist Quatsch. Genauso, wenn wir sagen, das Böse kommt durch die Neonazis in unsere Gesellschaft. Oder durch Rechtspopulisten oder durch Linkspopulisten. Wenn hier gesprochen wird von die Menschen, dann ist damit insgesamt der Mensch gemeint. Also es sind nicht speziell Christen gemeint, sondern eher die Welt, was aber immer Einfluss auf die Christen mit hat. Denn wir leben hier in dieser Welt. Und jetzt kommen 18 negative Attribute. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten, und das nimmt den größten Teil unserer Restpredigtzeit ein, uns diese Attribute noch einmal anschauen und dann in Schritt 2 und 3, die kürzer, aber extrem wichtig sind, uns anschauen, was machen wir denn jetzt damit? Wenn wir nicht einfach nur erschrecken sollen, wenn wir nicht einfach nur ein paar Informationen abspeichern sollen und sagen, was mache ich denn jetzt in den Handlungen meines Lebens damit und was mache ich auch auf Ebene meiner Gefühle damit, da müssen wir ran. Das werden Punkt 2 und 3 sein, die kürzer, aber extrem wichtig sind. Also, wie sind die Menschen? Denn das heißt, denn die Menschen werden, zuerst, die werden sich selbst lieben. Und das macht im Prinzip schon den Kern aller anderen Punkte aus. Selbstliebe ist der Kern des sündigen, verlorenen Menschen. Und wir wissen, auch in Christen ist davon noch viel zu viel über. Selbstliebe, Eigenliebe, das ist das Hauptsymptom der Gottlosigkeit. Selbstliebe ist das Gegenteil vom goldenen Gebot. Lukas 10, 27. Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Es kommt noch ein Und. Eigentlich müssen wir sagen, dann habe ich ja gar keine Liebe mehr über für die Selbstliebe. Nochmal, wie soll ich Gott lieben? Mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele. Alles, was ich an Liebe zu geben habe, das soll Gott schon bekommen. Doch jetzt kommt das Und. Und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Also mit allem, was du hast, was dich ausmacht, sollst du Gott lieben. Und noch deinen Nächsten. Eine höchst problematisch-theologische Strömung sagt uns, du musst dich erstmal selbst lieben lernen. So die psychologisierte Theologie, auch genannt Psychotheologie, Richtung Willow Creek und Co., die genau eben das vertreten. Da sagen wir, nein, die Bibel sagt genau das Gegenteil. Selbstliebe ist das Kernproblem. Dass du dich so toll selbst lieben kannst, das macht doch gerade deine Sündhaftigkeit aus. Und eine Umkehr zu Gott bedeutet genau das. Das bisherige Kreisen um dich selbst wird immer mehr abgebrochen und deine Liebe ausgerichtet auf Gott vertikal und auf den Nächsten horizontal. Ein Kreuz der Liebe. Weg von dir. Und wenn wir uns etwas mit unserer Gesellschaft beschäftigen und uns nicht im christlichen Schneckenhaus zurückziehen, erleben wir, das ist das große Thema unserer Zeit. Du musst dich selbst annehmen. Du musst dich selbst lieben lernen, sagen nicht nur Pseudotheologen, sondern sagt uns jede Frauenzeitung beim Friseur, jeder Volkshochschulkurs, jedes Psychoseminar in der Eifel, jeder Lebensratgeber sagt uns genau das. Lern dich selbst anzunehmen. Die Antwort liegt in dir. Entdecke dich selbst, befreie dich selbst. Mach dich auf zu neuen Ufern. Du bist wundervoll. Du bist genau richtig. Lass dir nicht weiter einreden. So, jetzt können wir noch lange weitermachen. Das ist Zeitgeist. Das ist wirklich Zeitgeist. Und das ist herausfordernd für uns wirklich als Christen, weil wir ständig damit zugedröhnt werden. Und es streichelt unser Ego, was ja noch da ist. Der Herr hat mit der Bekehrung schon viel davon weggenommen, aber es ist noch viel zu viel über. Und dieser alte Adam wird dann ganz groß und bäumt sich auf und sagt, ja genau, Gott ist doch auch die Liebe. Hab dich doch auch mal ein bisschen lieb. Und sagt, ja, das ist theologisch natürlich ziemlicher Schwachsinn, aber es gefällt uns. Und dann können wir auch etwas besser verstehen, wie es Menschen in Menschen machtvoll wird, die Gott überhaupt nicht kennen, die dieses Problem überhaupt noch nicht erkannt haben oder vielleicht noch niemals gehört haben. Selbstliebe. Und eine Welt der Selbstliebe ist eine Welt der dicken Ellenbogen. Ein Raum voller Menschen, nur ein Raum voller Menschen, die sich alle selbst lieben, ist wahrscheinlich der gewalttätigste Ort, den wir uns vorstellen können. Denn wenn jeder sich selbst liebt, liebt mich keiner und alle sind gegen mich. Nicht gut. Und Selbstliebe verweigert vor allem dem lebendigen Gott die Ehre, die ihm verdient. Viel schlimmer als die menschlichen direkten Auswirkungen. Und die merken wir jetzt schon in der individualistischen Gesellschaft, wo ich vor allem meine Rechte einfordere. Aber viel schlimmer ist es auf der vertikalen Ebene zu Gott. Das nächste Attribut ist geldgierig. Unsere Zeit ist von Geldgier gekennzeichnet. Wir könnten besser übersetzen hier geldliebend. In einer schlechten Art geldliebend. Vom Wort her, stammen her ist es Liebe. Was bedeutet das? Das erklärt uns der Begriff schon selber. Die Orientierung an materiellen Dingen und Macht letztlich. Denn Geld können wir ja nicht wirklich lieben. Geld selbst macht gar nichts. Nur das, was wir mit dem Geld machen können. Angefangen von dem Einfluss bis hin zu der Kaufkraft, der scheinbaren Wunscherfüllung. Hebräer 13 sagt uns, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, ist der gleiche Begriff. Ein gutes geistliches Leben soll ausmachen, dass wir nicht das Geld lieben. Ja, wir müssen mit Geld umgehen und Gott vertraut uns Geld an. Das ist keine Frage. Das ist kein Aufruf zur Besitzlosigkeit und Mönchtum. Aber Geld zu lieben, danach zu streben, um des Geldes selber willen und das, was wir damit möglicherweise machen können. Das ist geistlich gefährlich und davor warnt die Bibel immer wieder. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels, sagt uns das Neue Testament. Oder das sehr deutliche Gleichnis vom reichen Kornbauern, der materiellen Besitz bekommt, noch mehr als er schon hat. Er wird wirklich reich gemacht nochmal durch diese besondere Ernte und er hängt sich an dieses Materielle und kümmert sich nicht um seine Gottesbeziehung, weil der Platz für Gott ist schon besetzt durch seinen Besitz. Und dieses Gleichnis wird beendet mit Vers 21 aus Lukas 12. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wie geht es ihm? Er stirbt und hat sein Lebensziel verpasst. Anstatt dem Geber zu danken und sich an ihm zu orientieren, bleibt er hängen an diesen äußeren Dingen, die er alle nicht mitnehmen kann, die ihm langfristig überhaupt nichts helfen. Die Menschen dieser Zeit werden zunehmend prahlerisch sein. Das ist ein Bauen auf äußere eigene menschliche Stärke. Da sind wir wieder beim Fortschrittsoptimismus, auch für uns persönlich. Ich baue auf das, was ich selber kann. Also eher auf Besitz, auf Macht, auf meinen Einfluss. Das ist letztlich Selbstliebe plus Geldliebe. Das ist hier mit Prahlen gemeint. Und sie werden sein überheblich. Also die fehlende Demut gegenüber Gott Hochmut gegenüber dem Schöpfer. Das meint dieser Begriff hier überheblich. So ist er auch in der griechischen Sprache konnotiert. Fehlende Demut gegenüber der Göttlichkeit. So haben Griechen das selber gebraucht. Und sie werden sein, sie sind Lästerer. Und auch hier geht es um die Lästerung Gottes. Und zwar dadurch, dass sein Wesen entstellt wird oder verdreht wird oder seine Macht angezweifelt wird. Und ihr Lieben, das erleben wir in krassester Art und Weise im Sinne sowohl der klassischen als auch der ganz neuen kritischen Theologie. Also Gott wird gelästert, obwohl es sich doch irgendwie christlich dann anhört, aber Gott in seinem Wesen wird entstellt, verdreht und seine Macht wird letztlich angezweifelt. Die Wunder hat es alles nicht gegeben. Das ist letztlich ein Mythos. Darauf kommt es auch nicht wirklich an. Oder Gott greift nicht ein in die Geschichte. Gott hat sich zurückgezogen. Oder Gott ist eine Projektion unseres Gehirns. Das sagen Leute, die sich als Theologen verstehen. Und das sagen vor allem die großen Kirchen. Und immer, immer, immer mehr freie Gemeinden auch. Und Gottes Wort sagt hier, das ist Lästerung. Das macht Lästerung Gottes aus. Diese vier Eigenschaften und Haltungen, die wir uns jetzt angeschaut haben, also nochmal, Selbstliebe, Geldgier, Prahlen, Überheblichkeit und Lästerung. Diese fünf Eigenschaften und Haltungen, die richten sich direkt gegen Gott. Das machen die Begriffe bzw. der Zusammenhang deutlich. Und das ist wie auf der ersten Tafel von den 10 Geboten. Wissen, die beiden Tafeln sind unterteilt. Auch da wieder vertikal und horizontal. Zuerst vertikal, was sich direkt gegen Gott richtet. Wir wissen, Sünde richtet sich immer gegen Gott. Aber hier ganz direkt. Und so ist es hier auch bei denen. Und dann auf der zweiten Tafel, das, was sich zwar gegen Gott richtet, aber was auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Mitmenschen hat. Und genauso wird hier auch weitergemacht, den Eltern ungehorsam. Dann sagen wir, ja, Kinder waren schon immer den Eltern ungehorsam. Ich glaube, es gab nie eine Generation von Eltern, die das nicht beklagt hat und wahrscheinlich auch zu Recht beklagt hat. Und es gab wahrscheinlich auch niemals Kinder, die gesagt haben, oh, es ist total einfach, den Eltern zu gehorchen. Da habe ich gar kein Problem mit. Das wäre auf jeden Fall eine Fehleinschätzung. Damit ist gemeint aber eine weitere Zuspitzung im Sinne einer Normalität. So wie bei den anderen Begriffen übrigens auch. Das heißt, ja, es waren schon immer Kinder den Eltern ungehorsam. Das hat nie reibungslos geklappt. Das war immer eine Herausforderung und wird das auch bleiben. Aber in fast allen Gesellschaften, in fast allen Kulturen, die es jemals gab, die nicht nach ganz kurzer Zeit wieder verschwunden sind, also die eingegangen sind, war klar, Kinder müssen auf die Erwachsenen und zuerst auf die Eltern hören. Egal wie verquer und kaputt die Religion, die Kultur oder die Gesellschaft waren oder sind. Das war klar. Das ist notwendig. Wir können zu irgendwelchen Stammeskulturen in den Regenwald gehen oder in die Steppe oder in die Wüste. Da ist klar, die ganz Jungen, die Kinder und die jungen Jugendlichen, die müssen auf die Großen hören. Und da gibt es auch keine Toleranz, weil sonst funktioniert das Zusammenleben nicht und die Zukunft nicht. Und die wenigen Kulturen und Zivilisationen, die das nicht mehr beherzigt haben, die sind einfach untergegangen, weil das hat keine Zukunft. Und das ist letztlich hiermit gemeint, dass der Ungehorsam gegen die Eltern als richtig und normal angesehen wird. Dass die Selbstliebe der Kinder befördert wird, sogenannte Selbstverwirklichung, Selbsterfüllung, und jetzt können da ganz viele Selbstbegriffe noch anhängen, und der Gehorsam gegen die Eltern als etwas Falsches, Hartes, psychologisch Negatives dargestellt wird, was sogar abgeschafft werden muss. Und genau das erleben wir seit einigen Jahrzehnten. Also es ist etwas Einzigartiges in der Weltgeschichte. Es spricht von einem gestörten Eltern-Kind-Verhältnis, von verkehrten Rollen. Und ja, in fast allen Kulturen waren diese Rollen nicht richtig biblisch gefüllt. Das war auch die Ausnahme, dass das mal richtig gefüllt war, biblisch. Und das waren nur kleine Zeiträume, wo sowas vorkam. Also entweder die Elternmacht oder die Kindermacht pervertierte dann. Aber so völlig verkehrte, auf den Kopf gestellte Rollen, wie wir sie heute haben, gab es wahrscheinlich niemals. Falsche Ideen von Unabhängigkeit, falsche Ideen von kindlicher Freiheit, falsche Ideen von elterlichem Liberalismus und vor allem Ablehnung von Hierarchien. Und Hierarchien, wir erinnern uns, was bedeutet das? Heilige Ordnung. Also wir sind nicht alle auf Augenhöhe und Eltern, die Kumpel ihrer Kinder sein wollen, entfüllen nicht eine biblische Rolle, sondern haben eine Rollenverwirrung. Die Ablehnung von einem Oben und Unten kennzeichnet unsere Zeit und besonders in der Erziehung. Krass. Die Menschen werden sein undankbar. Da lesen wir noch in 1. Thessaloniker 5. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Aber die Undankbarkeit für das, was wir haben, erleben wir, wenn wir im Zweifel die üblichen Medien aufschlagen oder anknipsen. Worauf wir alles noch Anspruch haben, wie ungerecht doch alles ist, und das in einem Land, wo niemand hungern muss, niemand ohne Obdach sein muss, niemand ohne medizinische Versorgung sein muss, wo niemand Angst vor Krieg haben muss. Und trotzdem, trotz dieser äußerlichen Dinge, wo ja der normale Mensch vor allem drauf schaut und wir natürlich auch mehr drauf schauen oft, als wir sollten, die fehlende Dankbarkeit, dass das so ist, das ist noch nicht genug. Wir haben ein Recht auf bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe ein Recht darauf, dass der Staat mir 1.000 Euro im Monat gibt. Ich habe ein Recht darauf, auch wenn ich nur als Gast hier in Deutschland bin, dass ich wählen darf. Ich habe ein Recht auf, jetzt können wir lange weitermachen, Undankbarkeit und unheilig. Also unheilig ganz einfach das Fehlen von Frömmigkeit, ja. Und das zunehmend, wo wir noch vor wenigen Jahren eine gewisse Volksfrömmigkeit hatten, die nicht unbedingt ein Segen war, wo aber zumindest einige biblische Wahrheiten noch als Realität akzeptiert wurden, wenigstens das, ist auch das immer weiter gewichen. Und selbst die Volksfrömmigkeit, die nicht rettet, die aber vielleicht beim Zugang hilft zur Bibel, ist weggebrochen. Ja, Lieblosigkeit, Selbstliebe und Lieblosigkeit hängen immer zusammen. Und der Begriff hier meint ohne Zuneigung, also diese Art von Liebe, Zuneigungsliebe. Ohne Zuneigung, unfähig zu einer echten Zuneigung. Wir können sagen, beziehungsgestört. Und da darf ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ihr im Sozialbereich arbeitet oder ehrenamtlich mal tätig wart oder seid, bekommt ihr das ganz, ganz dicke ab, wie viel beziehungsgestörte Erwachsene und Kinder es gibt. Und inzwischen das sogar als Diagnose vorliegt, Beziehungsstörung, Beziehungsunfähigkeitsstörung, letztlich Zuneigungsstörung. Unversöhnlich bedeutet nicht fähig, einen Waffenstillstand zu halten. Das bedeutet der Begriff, wenn wir es 1:1 übersetzen. Also die keinen echten Frieden schließen können. Verleumder, hier steht der Begriff für teuflisch. Verleumder bedeutet im Griechischen teuflisch. Durcheinanderbringer. Satan in seinem Wesen imitierend. Unbeherrscht, also sich selbst nicht im Griff haben. Gewalttätig, man könnte übersetzen wild. Wie ein ungezähmtes Wildtier sein. Also wie ein Löwe, wie ein Wolf oder ein Bär. Unkontrollierbar. Dem guten Feind. Hier steht eigentlich nicht ein Freund des Guten. Und das Gute, das war für den griechisch denkenden Mensch ganz klar religiös gefüllt. Im Sinne von, was Gott gefällt oder was der Gottheit gefällt. Also der Mensch unserer Zeit ist zunehmend kein Freund dessen, was Gott gefällt. So müssten wir das korrekt übersetzen oder noch treffender übersetzen. Immer mehr von dem, was Gott gefällt, gefällt unseren Zeitgenossen eben nicht. Ganz bewusst. Und das sehen wir unter anderem an den Positionen zu Gottes Ordnung. Stichwort die Entwicklung des Eheverständnisses in den letzten 50 Jahren. Ehe und Familie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg besonders stark gemacht, weil erkannt war, diese Ideologien haben zuerst die Familien angegriffen, weil echte Familie ist der natürliche Feind von totalitären Ideologien. Weil Familien halten immer mehr zusammen als der Einzelne zum System. Und deshalb wurden Familien und Ehen stark gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Menschenrechten, mit dem Grundgesetz. Und jetzt erleben wir seit Jahren einen richtig krassen Abbau dessen. Also, dass Ehe nicht mehr Ehe ist und dass die Ehe zwischen Mann und Frau monogam, lebenslang orientiert als naiv, als dumm, als verkrustet und falsch dargestellt wird und alles andere, was sich dem Namen Ehe selbst gibt. Jedes wilde Zusammenleben von Menschen unterschiedlichsten Geschlechts- und Identitätsgebastel als etwas Besseres dargestellt wird. Daran sehen wir beispielhaft, weil es uns so nah ist, der Mensch dieser Zeit ist kein Freund dessen, was Gott gefällt. Und da sehen wir auch diese fortschreitende Negativentwicklung. Weil ja, auch vor 50 oder vor 100 Jahren war das Bild von der Ehe durchaus noch fehlerhaft. Da gab es viel biblisch zu korrigieren auf jeden Fall. Aber es war schon mal klar, eine lebenslange Ehe ist Normalität, ist das, was sein sollte. Auch wenn im Leben vieles nicht so läuft, wie es sollte und wir unsere Fehler machen und Dinge kaputt gehen und sogar Beziehungen wirklich stark beschädigt werden, war klar, so soll es sein. Verräter. Das ist der gleiche Begriff, der in Lukas 6,16 gebraucht wird für Judas Iskariot, der seinen Herrn verraten hat. Oder Stephanus nennt seine Zuhörer in seiner Rede in Apostelgeschichte 7 Verräter und Mörder der Propheten, ist auch das gleiche Wort. Also diejenigen, die die Heiligen und letztlich Jesus selbst verraten, sozusagen die Hacke ins Kreuz hauen, die im übertragenen Sinne vor der Kreuzung geschrien haben, ja, kreuzigt ihn, das im übertragenen Sinne, diese Haltung. Und steht auch für fehlende Loyalität. Wenn etwas in unserer Zeit definitiv fehlt, ist ein Verständnis von Loyalität, gesunder Loyalität. Leichtsinnig, also voreilig, unüberlegt, aufgeblasen sind die Menschen dieser Zeit. Das steht eigentlich in die Irre geführt. Das bedeutet fieberhaft, berauscht, nicht zurechnungsfähig. Das bedeutet eigentlich, die ist aufgeblasen. Also wie so zugedröhnt laufen sie da durch und können gar keine richtigen Entscheidungen treffen, weil sie total benebelt sind von sich selbst und den Illusionen ihres Lebens. Und dann die Zusammenfassung des Ganzen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und für das Wort Vergnügen steht hier Hedone, Hedonismus. Also Vergnügungssucht könnte man es übersetzen. Die Ideologie des Vergnügens. Dieses Vergnügen meint über den Geschmackssinn wahrgenommenes Lustgefühl. Also kurz, das, was ich so sinnlich erfahren kann, das ist mir wichtiger als Gott. Die Bibel spricht nicht davon, dass Vergnügen etwas Schlechtes ist, grundsätzlich. Wir sollen das, was Gott uns gibt, genießen. Auch Essen und Trinken, Liebe und Sexualität, schöne Momente, gute Musik, das sollen wir dankbar empfangen und auf den Geber schauen. Ja, in diesem Sinn dürfen wir Vergnügen haben und das ist etwas, was Gott schenkt. Aber Vergnügen statt Gott, das ist hier das Problem. Das Leben sinnbildlich wenigstens, manchmal auch ganz real, von Wochenende zu Wochenende. Das Leben Richtung Feierabend. Ich komme nach Hause und dann gebe ich mir meine äußeren Vergnügungen, um wieder irgendwie mich etwas herzustellen, zumindest scheinbar, mich wenigstens abzulenken, mich etwas zuzudröhnen. Sei es mit Rauschmitteln, sei es durch mein Hobby, sei es durch Netflix oder irgendwas anderes. Aber raus hier. Und dann ist Wochenende, dann kann ich vielleicht feiern gehen und Party machen. Oder ich mache halt mein kleines Familienglück und lenke mich ab. Aber Vergnügen ist letztlich dann wichtiger als Gott. Um bei dem Beispiel zu bleiben, für unser Familienglück, was ich brauche, um durch die nächste Woche zu kommen, durch den Ausflug, der mir Kraft gibt für die nächsten 6 Tage, ja, dann kann ich auch die Gemeinde sausen lassen. Ja, und das Gebet kann ich auch sausen lassen, weil wir haben ja heute noch was ganz, das passt jetzt auch irgendwie nicht wirklich rein, das wäre noch kein gutes Gebet. Und also ist auch bei uns Christen nicht unbekannt. Aber es ist eine Kernhaltung. Vergnügen ist wichtiger als Gott. Und auch da hätten wir in den 50er Jahren, wo es viel Heuchelei gab, wo es viele Probleme gab in der Gesellschaft, aber hätten wir durchschnittliche Leute gefragt, was ist wichtiger, Spaß haben oder Gott? Da hätten wahrscheinlich die meisten geantwortet, naja, ich bin jetzt nicht so ein super Religiöser, aber natürlich ist das, also Gott ist natürlich wichtiger als Spaß haben. Und Paulus schreibt hier weiter, dabei, während sie das alles haben, und zusammengefasst, das Vergnügen mehr lieb haben als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also sie sind scheinbar, in dem äußeren Anblick steht hier, in ihrer Verpackung sozusagen. Da sind sie religiös, spirituell, vielleicht auch scheinbar christlich. Aber sie leugnen Gottes Kraft. Wir können doch meinen, es sind ja so viele Christen noch um uns herum oder so viel geistlich Suchende. Aber es gibt viele, und das macht den Menschen unserer Zeit aus, dass Gottes Kraft bei all dem verleugnet wird. Und damit der lebendige Gott wird selbst geleugnet. Das bedeutet das nämlich. Ich kann Gott nicht trennen von seiner Kraft oder von seinem Willen. Das geht nicht. Das sind nicht separate Portionchen, die ich mir aussuchen kann. Und nochmal, das ist nicht nur, aber auch das, was einen Großteil der Großkirchen ausmacht, was die liberale Theologie ausmacht, was auch immer mehr evangelikale Gemeinden ausmacht. Es ist ja eigentlich von der Welt die Rede. Und Gott sagt hier, mach einen klaren Schnitt, von solchen wende dich ab. Von den Scheingeistlichen, die aber letztlich Gottes Kraft leugnen, wende dich ab. Macht da keine Kompromisse. Und dann gibt er uns ein Beispiel aus der Gegenwart. Und zwar aus der Gegenwart, als dieser Text entstanden ist. Das ist ein erstmal etwas schwer zu verstehender Abschnitt. Da heißt es, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es ist hier die Rede von jemand, der sich durch Betrug und Tricksereien, durch psychologisches Vorgehen in Häusern Zugang verschafft, um Frauen zu verführen und auszunutzen. Und das kann hier sowohl bedeuten, Beziehungs- oder auch auf erotischer Ebene auszunutzen, zu verführen, aber auch gerade geistlich. Und das ist ja ein Begriff, der ist verbunden mit Kriegsgefangenschaft. Also die leichtfertigen Frauen einfangen. Und die Frauen, die hier beschrieben werden, da ist der Begriff schon sowas wie Weibchen, so könnte man das am besten übersetzen. Also eine verniedlichte Form von Frau, aber negativ verniedlicht. Also Leute, die von außen kommen, die sich an die Frauen auf die eine oder andere Weise heranmachen, aber weil die Frauen keinen festen Stand haben, weil die Frauen kein echtes Fundament haben, von denen hier die Rede ist, sind sie damit erfolgreich. Und was sind das für Frauen? Wir lesen hier einmal, leichtfertig, also im Sinne von unkritisch und naiv. Also glauben sozusagen das Gute im Menschen. Zu einfach gestrickt. Und sie sind mit Sünden beladen, überhäuft, steht hier. Also die Sünde in ihrem Leben ist sehr groß. Und von mancherlei Lüsten getrieben. Bedeutet also keine Widerstandskraft. Sie sind ausgeliefert. Sie haben keine Gegenwehr. Sagen, weil sie selbst offen stehen wie ein Scheunentor für alles und jeden. Und dann final, lernen ohne zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Also Information ohne Weisheit. Sie haben Informationen, aber es kommt nichts dabei raus. Keine Fähigkeit, Fakten zusammenzufügen. Und ihr Lieben, das macht nicht nur diese Frauen hier aus. Das ist fast kennzeichnend für unsere Zeit. Also Generation Wikipedia, Generation Google. Und das sind definitiv nicht nur Frauen. Aber es macht speziell diese Frauen aus, die hier beschrieben werden. Was ein reales Problem in der damaligen Zeit war, sogar im christlichen Bereich, dass Frauen, die noch nicht bekehrt waren, aber bekehrte Ehepartner hatten, oder die frisch bekehrt und schlecht unterwiesen waren, die letztlich geistliche Babys waren, über längere Zeit hinweg, auch anfällig dafür waren. Und das war jetzt ein konkretes Beispiel aus der damaligen Zeit. Aber letztlich, wie gesagt, gerade auch dieser letzte Punkt, kennzeichnend für unsere Zeit. Ganz viel Information, ganz viel Wissen, ganz viel Beiträge, alles abrufbar, aber so wenig Weisheit, so wenig Fähigkeit, diese Informationen zusammenzufügen, wie ich eben schon meinte, mal zurückzutreten, zu gucken, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet dieser Gesetzesentwurf in der großen Linie? Nicht nur für Partei A oder B oder C oder die nächsten 6 Monate. Und dann bringt Paulus hier noch ein Beispiel aus der Geschichte Israels. Also einmal jetzt ein Beispiel aus der Gegenwart, als der Text entstanden ist, und jetzt ein historisches Beispiel aus Israel. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit, es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Jannes und Jambres kennen wir nur aus rabbinischen und außerbiblischen Quellen. Aber es war wohl auch zur damaligen Zeit noch so allgemein Wissen im jüdisch-christlichen Umfeld. Es waren Zauberer aus Ägypten. Sie werden zusammengebracht damit, dass sie die Umkehr des Pharaos verhindert haben, vereitelt haben durch ihren Einfluss, durch ihren Zauber. Und sie werden auch mit Bileam und mit dem goldenen Kalb in Verbindung gebracht. Das sind so die Informationsstückchen, die wir darüber noch haben. Aber es ist klar, in welche Richtung es geht. So wie die gegen Mose gearbeitet haben und ihm widerstanden haben, gegen ihn gehalten haben, so widerstehen die Leute unserer Zeit der Wahrheit. Und daraus resultiert, dass sie eine völlig verdorbene, kaputte Gesinnung haben und untüchtig zum Glauben sind. Und ihr Lieben, wir können das nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, deutlich zu machen, was ist Wahrheit? Pilatus hat das gefragt, was ist Wahrheit? Und es ist extrem wichtig für uns als Einzelne, wie für uns als Gemeinde, dass wir das deutlich machen und selbst klar vor Augen haben. Unsere Hoffnung basiert auf unserem Herrn. Und der wiederum macht uns deutlich, das Ganze basiert auf Fakten. Nicht auf Erfahrung, Gefühl, Eindruck, Meinung oder sonst irgendwas, sondern auf Fakten, auf Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit erkennst, erkennst du Gott. Und wenn du Gott nicht erkennst, hast du die Wahrheit nicht erkannt. Genau das, was hier beschrieben ist. Deshalb ist es eine Torheit, zu sagen, es ist schlimm, wenn wir Liebe vor Wahrheit stellen. Wenn wir Wahrheit nicht an erste Stelle stellen, können wir überhaupt gar nicht lieben. Wenn die Wahrheit nicht erfassen, können wir gar nicht tatsächlich lieben. Dann bleibt es eine Affenliebe. Und dann kommt etwas Tröstliches hier zum Schluss. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Das heißt, die Erfolge der Menschen dieser Zeit mit ihrem Zeitgeist, mit ihrer Haltung von Leichtsinnigkeit, Verrätertum, aufgeblasen sein, sich selbst lieben, undankbar sein und so weiter, wird mittelfristig keinen Erfolg haben. Und zwar noch vor der Wiederkunft Jesu. Das ist hier damit gemeint, ihre Erfolge werden gebremst und gestoppt. Erst wenn der Antichrist kommt, dann kommt die letzte, krasseste Zuspitzung. Und dann kommt das Ganze auch fast zum Sieg. Aber nur scheinbar und nur fast. Aber das, was wir jetzt erleben, das sind Vorwehen. Und so wie Vorwehen sind, wir kennen es ja gerade aus, die hören auch erstmal wieder auf, bevor es dann richtig losgeht. Die kommen, die können dann ziemlich mitnehmen, aber es geht noch nicht ums Finale. Die ebben auch erst noch wieder ab. Es sind Pausen dazwischen. Und so ist das hier auch gemeint. Das heißt, selbst bevor Jesus wiederkommt, werden sie immer wieder zusammenbrechen mit ihren Weltanschauungen, Religionen, Ideologien und so weiter. Und das lässt uns sogar menschlich, weltlich hoffen, geistlich klar untermauert. So wie wir gesehen haben, dass der Sowjetkommunismus zusammengebrochen ist und dass auch zumindest das China, was Mao geprägt hat, in diesem Sinn zusammengebrochen ist, auch wenn es da nie eine Aufarbeitung gab und nie eine positive Distanz. Mao ist tot, Jesus lebt. So können wir auch hoffen, dass noch manche der heutigen irren Weltbilder und mit ihren Folgen zusammenbrechen. Wir wissen nicht, ob es noch eine Zeit geben wird, die wir vielleicht sogar noch miterleben, wo die Menschen voller Schrecken zurückschauen auf die Zeit, wo Kinder, Kranke und Alte umgebracht wurden unter dem Mantel der Mildtätigkeit. Und noch gefragt wird, was hast du damals gemacht? Du hast doch diese Zeit noch miterlebt. Und sagen, ja. So. Vielleicht gibt es diese Zeit noch, wir wissen es nicht. Aber das ist hiermit gemeint. Die Vorwehen ebben wieder ab und es wird offenbar gemacht. Und was wird offenbar gemacht? Die Unvernunft. Wie unvernünftig das ist. Jesus sagt in seiner Ölbergrede, dies alles ist der Anfang der Wehen. Und wir stecken noch in den Vorwehen. Deshalb ist das Ganze auch noch begrenzt. Aber trotzdem krass folgenreich. Krass folgenreich. Und in Vers 13, den wir unserem Predigtext beigefügt haben, noch heißt es, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Gott sagt also trotzdem, obwohl es doch diese Pausen zum Luftholen gibt, und sagt, wow, es ist wirklich besser geworden, das ist jetzt weg. Trotzdem ist die große Linie, es wird krasser werden. Und er fasst das jetzt zusammen mit Verführung aktiv und passiv. Also die Verführer, die mächtiger werden, das hatten wir schon einige Male, dass vor allem in Zeiten wie heute, wo wir dank der digitalen Medien viel mehr zugemüllt werden mit falschen Ideen und immer mehr Menschen zugemüllt werden mit falschen Ideen und Lügen letztlich, wir uns das viel besser vorstellen können, wie diese Verführung zunimmt. Wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele Verführer, mehr als damals, aber ihre Einflussmöglichkeiten sind viel, viel besser. Der Mensch ist nicht böser geworden. Der Mensch ist genauso böse wie nach dem Sündenfall direkt, aber seine Möglichkeiten haben sich erweitert. Ich sage immer so gerne, der sündige Mensch nutzt die Keule, die er in die Hand kriegt, um seinen Nächsten Gewalt anzutun und Schaden anzurichten. Und dann können wir froh sein, wenn er nur eine Keule hat und keine Atombombe. Das Prinzip bleibt aber das gleiche, nur die Mittel sind unterschiedlich und damit auch die Folgen. Ja, was sollen wir jetzt damit anfangen? Hier sehen wir wieder, wie wichtig es ist, dass Gottes Wort in einem Kontext geschrieben ist. Dass es nicht einzelne Weisheitssprüche sind und Hinweise. Denn wenn wir über unseren Predigtext hinausgehen, nämlich ein Vers weiter, 2 Timotheus 3,14, da sagt Paulus zu dem Timotheus, in Anbetracht von all dessen, direkt nach dem Satz, böse Menschen, aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen, sich verführen lassen. Was ist denn jetzt zu tun? Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und er bezieht sich hier auf Gottes Wahrheit, auf Gottes Wort, auf das Evangelium. Er sagt, in Anbetracht all dessen, dieser kaputten Welt, die noch viel kaputter wird, in Anbetracht von zunehmender Verführung, Gottlosigkeit, Egoismus, Selbstliebe. In Anbetracht all dieser Dinge, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und so heißt unser zweiter Punkt, bleibe unangepasst. Bleibe unangepasst. Ich war versucht zu sagen, sei konservativ, aber das kann man so falsch füllen. Deshalb lass uns lieber sagen, bleibe unangepasst. Ja, Gott stellt uns in diese Welt hinein und wir sollen uns davor hüten, dass wir uns nur in christlichen Kreisen verstecken. Das erwähnen wir immer wieder, weil es so wichtig ist und die Versuchung ist so groß, sich in so einer christlichen heile Weltblase zu verstecken. Und das ist ja auch gemütlich. Aber das sollen wir eben nicht machen. Aber er sagt, bleibe an Gottes Wahrheit dran, bleib am Evangelium dran. Das, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Lass dich davon nicht kirre machen, was da draußen passiert. Ignoriere das nicht. Aber pass dich überhaupt nicht an all diese Sachen. Hol dir nicht die Lüge der Selbstliebe in die Gemeinde und die Theologie hinein. Bloß nicht. Hol dir die Überheblichkeit, die Lästerung, die Unheiligkeit, die Unversöhnlichkeit, das Teuflische nicht in die Gemeinde hinein, nicht in dein geistliches Leben hinein. Sei in diesem Sinn extrem unangepasst. Lass dich nicht davon verführen, zu glauben, das ist jetzt ja irgendwie überholt. Wir müssen unsere Theologie irgendwie anpassen an diese Zeit, damit wir kulturrelevant sind oder zeitrelevant oder sonst irgendwas relevant. Nein. Ja, beobachte deine Zeit. Reagiere da auch drauf. Da kommen wir gleich noch kurz drauf. Aber vor allem sei unangepasst. Halt fest an diesem Fundament und rücke davon nicht ab. Und wenn du in das Jahr 2019 jetzt hineingehst und du hast diesen Negativblick, den die Bibel einerseits bestätigt, sagt die, sei nicht deprimiert, verzage nicht, aber sei unangepasst. Wie können wir Salz und Licht sein, indem wir unangepasst sind? Und unangepasst nochmal bedeutet nicht einfach nur dagegenhalten. Also Hauptsache immer Rebell sein oder so, das ist damit nicht gemeint. Sondern eben nicht in diesem Sinne ethisch, moralisch und vor allem geistlich mit der Zeit zu gehen. Sondern zu sagen, wir haben ein festes Fundament. Und nur auf diesem festen Fundament kann ich diese chaotischen Zeiten gut überstehen und vor allem auch noch hineinwirken, wo Gott es schenkt. Bleibe unangepasst. Und Paulus führt das hier noch weiter, wir kennen das, und sagt in Vers 15, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung, durch den Glauben, denn Christus Jesus ist. Und dann diese berühmten zwei Verse, über die wir auch schon eine Predigt gehört haben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ihr sagt, in Anbetracht all dessen, was du eben gehört hast, was ja echt gruselig ist, halt an der Schrift fest, die Gott eingegeben hat. Damit hast du alles, was du brauchst, um alles zu tun, was Gott von dir will. Nein, du brauchst kein Seelsorge-Psychoseminar machen. Nein. Setz dich mal lieber mit biblischer Seelsorge auseinander, was wir dieses Jahr auch machen wollen. Du brauchst nicht noch ein paar Management-Methoden. Du brauchst nicht noch ein bisschen Tralali. Du hast du alles. Bleibe unangepasst. Und jetzt zuletzt sehen wir im nächsten Kapitel, was ihr jetzt ja gleich anschließt, da müssen wir jetzt noch einen Blick reinwerfen, da sehen wir wieder, es ist wichtig, die Bibel dabei zu haben. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Und zwar was? Verkündige das Wort oder predige das Wort. Tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Warum? Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde Widrigkeiten. Tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Unser letzter Punkt ist, leiste aktiven Widerstand. Leiste aktiven Widerstand. Und wie das geht, ist genau hier beschrieben. Aktiv Widerstand gegen diesen Zeitgeist und auch der Zeitgeist, der noch kommt, zu leisten, bedeutet nicht, irgendwo eine Sitzblockade zu machen. Letztlich zumindest nicht. Bedeutet letztlich nicht, irgendwo sich auf die Straße zu stellen, ein Schild hochzuhalten. Auch das kann nützlich sein. Aber das ist nicht final Widerstand, sondern der eigentliche Widerstand ist, verkündige das Wort. Schrei Gottes Wahrheit in diese verlogene Welt hinaus. Warum? Weil die Menschen dieser Zeit, auf die das alles zutrifft, die brauchen Rettung. Wir sind nicht hier, um eine Gesellschaft zu transformieren oder eine Kulturrevolution anzuzetteln. Dafür sind wir nicht hier. Aber was brauchen diese Menschen, die vor allem sich selbst lieben und das Vergnügen mehr lieb haben als Gott? Die brauchen Erlösung. Die brauchen Wahrheit. Die brauchen das Gute, das, was Gott wohlgefällt. Und wir sehen hier nochmal Zusammenhang. Denn es wird eine Zeit kommen, und die erleben wir in krassester Art und Weise, wo gesunde Lehre nicht ertragen wird, wo Wahrheit verachtet wird. Und was ist da nötig? Sich für die Wahrheit zu entschuldigen, letztlich Streitdiskussionen zu führen. Nein, das ist nicht die Kernaufgabe. Die Aufgabe ist, setz ihnen die Wahrheit vor. Ob sie haben wollen oder nicht. Ob sie passt oder nicht. Setz ihnen die Wahrheit vor. Und dann Vers 5, sehen wir nochmal, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Lass dich emotional nicht foppen dadurch. Lass dich nicht in den Strudel reinreißen. Dulde Widrigkeiten, die bekommst du nämlich. Tue das Werk eines Evangelisten. Und mehr Widerstand können wir nicht leisten, als in einer Welt, die die Gottlosigkeit zur höchsten Tugend erhoben hat, zum Glauben zu rufen. Ihr Lieben, nein, es wird weltlich gesehen nicht alles besser. Wir können zuversichtlich sein, dass wir Verschnaufpausen bekommen. Vielleicht auch 2019 beim einen oder anderen Thema. Das wissen wir nicht. Insgesamt wird es nicht besser. Wir werden nicht immer optimierter, nicht immer moralischer und besser. Nein, das werden wir nicht. Aber Gott stellt uns eine gefallene Welt und diese Verlorenheit des Menschen, diese Gottlosigkeit, das ist schon präsent und es wird immer sichtbarer, wie es im Lesungstext heißt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Also, es ist schon alles da und es wird dramatischer. Und wir sollen es nicht ignorieren, sondern wir sollen stattdessen auf unserem festen Fundament stehen, uns das immer wieder bewusst machen. Was ist dieses Fundament? Es immer besser kennenlernen, uns immer kräftiger hinstellen auf dieses Fundament. Und zum anderen die Wahrheit hinausrufen. Das ist der beste Widerstand, den wir dagegen leisten können. Besser als jede Diskussion, besser als jede politische Initiative. Besser als alles Klagen und aller Alarmismus. Das ist die stärkste Waffe gegen die Lügen dieser Zeit, die wir überhaupt haben. Und ihr Lieben, lasst uns das machen. 2019, aber auch darüber hinaus. Und nicht nur hier vorne von einer Kanzel. Das ist schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Lasst uns das in unseren Beziehungen machen zu unseren Mitmenschen, auf die doch so vieles davon zutrifft. Wir können das gut sagen, weil wir waren auch genau so. Und es ist noch viel zu viel von dieser Haltung übrig, die hier beschrieben wird. Wir können das nachempfinden und verstehen, was Verlorenheit bedeutet. Denn wir kennen es. Und so lasst uns dafür sorgen, dass der Teufel weniger Raum hat, um zu wirken in dieser Zeit. Er wird viel durcheinander bringen. Aber wir können einzelne Menschen erreichen, wo Gott es schenkt. Und Wahrheit hat Wirkung. Nicht immer gleich Bekehrung und manchmal auch gar nicht. Aber Wahrheit hat Wirkung. Lass uns unsere Mitmenschen in Verantwortung nehmen, indem wir sie mit Gottes Wort konfrontieren. Das ist das Beste, was wir auch in diesem Jahr machen können. Und lass uns darum beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, wie wir das noch besser machen können, noch deutlicher machen können, auch noch liebevoller machen können. Wir noch besser auf Menschen zugehen können. Wir persönlich, aber auch wir als Gemeinde. Amen.